Ja, ob eine Absicherung bei Fonds wirklich sinnvoll ist, darüber sprechen wir heute. Herzlich willkommen bei Börse at Home. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Mein Name ist Fabienne Lindner und ich begrüße Sie seitens der Deutschen Börse. Und mein heutiger Gast ist Barbara Klaus. Barbara Klaus ist leitende Fondsanalystin bei der Ratingagentur Scope und sie leitet das Team für Mutual Fonds und vergibt Ratings für offene Investmentfonds aller liquiden Assetklassen wie Aktien, Renten und Multi-Asset und beurteilt auch die Asset Manager dieser Produkte. Herzlich willkommen, Frau Klaus. Schön, dass Sie heute da sind und wir uns über Derivate unterhalten.
Vielen Dank, Frau Lindner, und herzlich willkommen auch an Sie als Zuschauer. Ich freue mich heute bei einem Webinar zu Derivaten mit dabei zu sein. Und heute geht es um Derivate, um die Grundlagen, aber auch um den Einsatz zur Absicherung in Fonds. Und ich würde jetzt gleich das Inhaltsverzeichnis einblenden des heutigen Webinars. Da gibt es drei verschiedene Aspekte, die wir heute ansprechen wollen. Zum einen, was Derivate sind und wie sie funktionieren. Dann gehen wir auch mit auf die wichtigsten Eigenschaften von Derivaten ein, weil das sollte man wissen, bevor man sich mit Absicherungsmechanismen befasst. Und dann die Einsatzmöglichkeiten in Fonds. Und wir würdigen nochmal kritisch die Vor- und Nachteile von Absicherungsstrategien mit Derivaten. Dann würde ich einfach mal anfangen, kurz zu erklären, was ein Derivat eigentlich ist. Also der Name Derivat kommt aus dem Lateinischen von derivare, das heißt so viel wie ableiten oder herleiten. Und das ist auch die wichtigste Eigenschaft von einem Derivat, weil Derivat ist quasi aus einem Basiswert abgeleitet. Das heißt, man hält zum Beispiel jetzt nicht die Aktienportfolio, sondern das Derivat auf die Aktie. Und Basiswert kann vieles sein. Also beispielsweise Aktien, Anleihen, ganze Indizes, Rohstoffe. Und Währungen beispielsweise, da gibt es auch ganz kuriose Dinge, auf die wir heute nicht eingehen, wie beispielsweise aufs Wetter. Also Sie sehen, man kann auch fast alles in Derivat konstruieren. Da sind eigentlich kaum Grenzen gesetzt, sofern sich Käufer- und eine Verkäuferseite findet. Das ist auch der nächste wichtige Punkt. Bei Derivaten gibt es immer zwei Gegenparteien, die sich dann einigen. Also ein Käufer und ein Verkäufer. Und da gibt es einen Fachbegriff für den Käufer, das heißt Long. Long heißt also Käuferseite oder Kauf des Derivats und die Verkaufsseite heißt entsprechend Short. Und eine Long-Position heißt wiederum, dass man als Käufer Exposure zu dem Basiswert aufbaut. Also quasi, man positioniert sich hin zu dem Basiswert, ohne ihn direkt zu besitzen. Und auf der Short-Seite wird das Derivat entsprechend auf den Basiswert verkauft. Und das geschieht eben meistens zur Absicherung. Weil es gibt bei einigen Arten von Derivaten eben auch ein Risiko. Das heißt, wenn man sich da positioniert und den Basiswert nicht im Portfolio hat, dann kann es ganz schnell ganz riskant werden. Da gibt es auch beispielsweise sogenannten Leerverkäufe, auf die wir jetzt nicht näher eingehen wollen. Aber das ist der Sonderfall, wenn eben der Basiswert nicht im Portfolio gehalten wird, aber einfach eine Short-Position eingegangen wird mit einem Derivat, also ungedeckt quasi. Ganz wichtig sind auch die Eigenschaften von Derivaten und hier unterscheidet man zwischen vier Dimensionen. Es gibt zum einen symmetrische und asymmetrische Derivate und es gibt börsengehandelte und nicht börsengehandelte Derivate. Man sieht hier, bei den asymmetrischen Derivaten sind Optionen und Optionen können sowohl börsengehandelt sein, also standardisiert, über eine Börse gekauft und verkauft werden. Die können aber auch zwischen zwei Gegenparteien individuell ausgehandelt werden mit entsprechend individuellen Eigenschaften. Futures sind im Prinzip symmetrische Derivate, die werden an der Börse gehandelt. Symmetrisch sind auch Swaps und Forwards, die werden in der Regel zwischen zwei Gegenparteien over the counter, also OTC, abgeschlossen und nicht über eine Börse gehandelt. Hier würde ich gerne nochmal das Thema Symmetrie ansprechen, weil es vielleicht vielen von Ihnen auch noch nicht so bekannt ist. Und Symmetrie oder Asymmetrie ist eine extrem wichtige Eigenschaft bei Derivaten, um das Risikoprofil von Derivaten auch richtig einzuschätzen. Und hier geht es auch um das Risikoprofil beider Seiten, Käufer und Verkäufer, also Long- und Short-Position. Und wenn man sich die gängigsten Derivate, auf die wir in der vorhergehenden Folie eingegangen sind, mal anschaut, verfügen eigentlich lediglich Optionen über ein asymmetrisches Risikoprofil. Und ein symmetrisches Risikoprofil heißt, dass Käufer und Verkäufer, also beide Parteien, das gleiche oder ein sehr ähnliches Risikoprofil haben. Beispielsweise bei einem Future haben sowohl Käufer- als auch Verkäuferseite nach oben und nach unten hin potenziell unbeschränktes Gewinn- und Verlustrisiko. Wie das in der Praxis aussieht, dazu zeige ich auch gleich nochmal eine Folie, dass Sie sich das einfach besser vorstellen können, wie das aussieht. Bei asymmetrischen Derivaten, also Optionen, wird es nochmal ein bisschen komplizierter. Also zum einen ist die Risikoverteilung asymmetrisch. Das heißt, eine Partei trägt eigentlich das Risiko. Dafür zahlt die andere Partei eine Versicherungsprämie. Also als Käufer, als Long-Seite bei einer Option, zahle ich an die andere Seite, an den Verkäufer, die Optionsprämie. Und damit ist der Fall eigentlich für mich gegessen. Dann bin ich abgesichert oder habe das Exposure. Und die andere Seite muss dann entsprechend den Basiswert liefern und trägt das volle Risiko. Da kommen wir aber gleich dazu. Als erstes zeige ich meine Folie mit einem symmetrischen Risikoprofil, und zwar am Beispiel von einem Future. Auf der linken Seite sieht man die Long-Position des Futures und die Entwicklung des Futures und die Entwicklung des Basiswerts. Und hier sieht man, das ist deckungsgleich. Ich kaufe den Future in mein Portfolio und wenn der Basiswert entsprechend steigt, steigt der Wert des Futures ebenso. Auf der anderen Seite ist es so, wenn ich den Future verkaufe, entwickelt sich der Kurs des Futures gegenläufig zu der Entwicklung des Basiswerts. Das heißt, wenn der Basiswert steigt, fällt der Wert des Futures. Wenn der Basiswert fällt, steigt der Wert des Futures. Bei den Optionen wird das Ganze entsprechend komplexer. Da kommen wir jetzt dazu. Ich hoffe, man kann das gut erkennen, weil es doch vier verschiedene Profile gibt bei Optionen. Man muss unterscheiden zum einen zwischen einer Kaufoption, also einer Call-Option, und einer Verkaufsoption, einer Put-Option. Und Optionen kann man sich wie eine Art Versicherung vorstellen. Also im Prinzip als Käufer zahlt man immer die Optionsprämie, die ist weg. Und bei der Kaufoption ist es so, durch diese Optionsprämie erwerbe ich als Käufer das Recht, aber nicht die Verpflichtung, einen Basiswert zu einem vorab festgelegten Preis, der Preis heißt Basispreis oder Strikepreis, zu erwerben. Also wenn es um eine Verkaufoption geht, um eine Put-Option, dann ist es so, wenn ich die als Käufer kaufe, zahle ich wieder die Optionsprämie, aber ich erwerbe wieder das Recht, nicht die Pflicht, den Basiswert zu einem bestimmten vorab festgelegten Kurs, den Basispreis oder Strikepreis, an die andere Seite zu verkaufen. Und umgekehrt, der Verkäufer dieser Option ist Stillhalter. Das heißt, er muss immer entweder liefern bei der Kaufoption, also er muss dann quasi den Basiswert, in dem Fall vielleicht eine Aktie, liefern. Und bei der Verkaufsoption muss der Stillhalter quasi dann den Basiswert zu dem Kurs abnehmen, wenn die Option ausgeübt wird. Wenn die Option nicht ausgeübt wird, ist wie bei der Versicherung, die Optionsprämie ist weg und es passiert nichts. Das sieht man auch an den Risikoprofilen. Also beispielsweise oben links sieht man den Kauf von einer Call-Option. Und hier sieht man, unter der Nulllinie quasi wird erstmal die Optionsprämie ausgegeben. Deswegen ist man erstmal als Käufer im Minus. Wenn aber dann der Basiswert über den Basispreis steigt, dann kommt man hier relativ schnell in die Gewinnzone. Auf der Verkäuferseite sieht es so aus, als Verkäufer bekommt man die Optionsprämie. Das heißt, man ist erstmal im Plus, wenn nichts passiert. Und wenn die Aktie dann aber über eine gewisse Grenze fällt, dann ist man im Verlust. Und dieser Verlust, der ist quasi unbegrenzt bei der Option in der Theorie. Aber wenn man jetzt natürlich sagt, man ist Stillhalter von einer Kaufoption, dann hat man üblicherweise den Wert, um sich abzusichern, dass man eben nicht dieses bodenlose Verlustrisiko trägt. Das heißt, dann kann man den Wert liefern, außer man macht es wirklich ungedeckt. Das ist dann sehr, sehr riskantes Geschäft. Bei der Put-Option sieht man unten, ist es genau andersrum. Wenn ich eine Put-Option kaufe, zahle ich meine Versicherungsprämie, Wenn dann der Basiswert über eine bestimmte Schwelle fällt, dann übe ich die Option aus und veräußere meine Aktie an den Stillhalter zum Basispreis. Der Stillhalter muss dann die Aktie abnehmen. Das heißt, er hat hier die Optionsprämie kassiert, hat dann aber das unbegrenzte Verlustrisiko. Kommen wir nun zum Einsatz von Derivaten in Fonds. In der Praxis kommen Derivate in Fonds häufig vor. Nicht jeder Fonds setzt Derivate ein, aber ein großer Anteil, würde ich sagen. Und Derivate können in Fonds sowohl renditesteigernd eingesetzt werden, um das Portfolio zu adjustieren oder um Risiken abzusichern, also risikomindernd wirken. Das heißt, nur weil ein Fondsportfolio Derivate hält, ist es nicht unbedingt riskanter, als ein Fondsportfolio, das keine Derivate einsetzt. Es kommt immer auf den Einzelfall an. Und in der Praxis werden in den meisten Fonds Derivate zur Absicherung eingesetzt oder zur Positionierung, zur Positionsanpassung. Jetzt zur Ertragssteigerung machen auch einige Fonds, ist aber nicht ganz so gängig, weil man damit natürlich auch ein Risiko eingeht. Ob der Fonds Derivate einsetzt, erkennt man als Anleger relativ einfach im Jahres-Halbjahresbericht, in der Vermögensaufstellung. Da sieht man dann, welche Derivate Bestand sind und welche in den letzten 6 Monaten gehandelt wurden. Und diese Berichte gibt es auf den Seiten der Fondsgesellschaften, aber auch manchmal auf Seiten von Direktbanken sind die verlinkt. Da kann man sich dann als Anleger informieren, ob der Fonds Derivate einsetzt. Hier unten sieht man noch ein paar Beispiele für Derivate-Einsatz. Da gehen wir aber gleich nochmal dezidierter drauf ein. Ein wichtiger Punkt für einen Derivate-Einsatz, den Sie bestimmt alle schon mal gehört haben, sind ETFs, Swap-ETFs. Und hier wird quasi das Exposure zu dem Index über einen Swap abgebildet. Also quasi hier werden Swaps eingesetzt. Das ist sehr, sehr gängig und auch sehr weit verbreitet. Dann würde ich einfach auf die drei Arten nochmal im Detail eingehen. Zum einen die Portfolioanpassung. Die Derivate geben beispielsweise dem Fondsmanagement relativ einfach die Möglichkeit, ihre Sektor-, Stil- oder Länderpositionierung anzupassen, ohne jetzt die zugrunde liegenden Wertpapiere kaufen oder verkaufen zu müssen. Das heißt, man schaut sich das Portfolio als Ganzes an und dann nimmt man beispielsweise ein Future und kauft und verkauft entsprechend, bis quasi die gewünschte Positionierung erreicht ist. Genauso bei Währungen. Da kann man auch Positionen anpassen. Beispielsweise, man kann sagen, man hat jetzt einen Fonds, der bekommt seine Erträge in US-Dollar und dann kann man das komplette Portfolio quasi absichern gegen den US-Dollar, dass Euro-Anleger quasi keine Währungsrisiken im Fonds haben. Ganz wichtiges Beispiel, was viel gemacht wird, sind den Anleihenfonds, um die durchschnittliche gewichtete Restlaufzeit, also die Duration des Portfolios nach oben und nach unten anzupassen, dass das Fondsmanagement nicht jedes Mal Anleihen am Markt kaufen und verkaufen muss. Man hat dann jedes Mal Handelskosten, man hat jedes Mal ein Spread und mit einem Zinsfuture ist es relativ einfach, hier die Duration im Portfolio anzupassen. Es wird sehr, sehr häufig gemacht. Und was auch gemacht werden kann, ist, wenn Mittelzuflüsse im Fonds ankommen, zum Beispiel Anleger Anteile vom Fonds kaufen oder verkaufen, dann kann man eben, wenn man zum Beispiel eine Futures-Position zu der Benchmark des Fonds hat, zum Beispiel auf den DAX-Index, kann man da sehr, sehr viel schneller das Geld einfach investieren, dass es nicht in der Kasse liegt, oder auch sehr, sehr schnell wieder freimachen, um die Rückgaben zu bedienen. Auf der nächsten Folie geht es darum, mit Derivaten die Rendite zu steigern. Und das ist jetzt etwas, das vor allem in der Hedgefondswelt auch eingesetzt wird. Also vielen von Ihnen ist bestimmt der Begriff Leverage bekannt, dass man quasi sein Marktrisikopotenzial durch Derivateeinsatz erhöhen kann. Das klassische Beispiel ist, wir haben zu 100% investiertes Portfolio und dann kann man noch zusätzlich Futures kaufen und verkaufen, um einfach das Marktrisikopotenzial nochmal zu erhöhen. Problem ist, es ist relativ riskant, weil Leverage wirkt bei den Erträgen sowohl nach oben als auch nach unten. Das heißt, man kann mit weniger Kapitaleinsatz mehr Exposure zum Markt herstellen. Das heißt, wenn ich mein Marktrisiko verdoppel und der Markt steigt um 1%, dann steigt quasi das Portfolio, wenn man entsprechend Futures kauft, mit einer Exponierung von 200%, also mit Marktrisiko von 200% doppelt so stark um 2%. Aber das wirkt eben auch nach unten, dann fällt es eben auch, wenn die Kurse fallen um 2%. Von daher mit Vorsicht zu genießen. Long-Short-Strategien Wie Sie Hedgefonds schon lange anwenden, kann man damit umsetzen. Das heißt, man kann marktneutrale Portfolios konstruieren, dass man quasi von der Marktentwicklung gar nicht betroffen ist, aber zum Beispiel einzelne Aktien kaufen oder verkaufen kann mit Derivaten, um dann von den entsprechenden Kursentwicklungen beim Kauf nach oben, beim Verkauf nach unten zu profitieren. Man kann auch in seinem Portfolio einen Zusatzertrag erzielen durch Optionen als Stillhalter, wie wir vorhin gesehen haben. Man kann beispielsweise Put-Optionen verkaufen, dann hat man natürlich dieses Verlustrisiko. Deswegen wird das in der Praxis oft gemacht, wenn man als Portfolio-Manager sagt, die Aktie finde ich interessant, wenn sie fällt, auf einen gewissen Preis würde ich sie kaufen. Und das ist dann quasi der Basispreis, der in der Option festgelegt wird. Und dann hat man halt im schlimmsten Fall diese Aktie dann im Portfolio als Stillhalter. Die nächste Strategie ist Covered Call. Dies ist sehr gängig, weil da das Risiko schon begrenzt ist, wenn man den Basiswert im Portfolio hält. Das heißt, man kassiert die Optionsprämie als Stillhalter, hat die Aktie im Portfolio und hat einen bestimmten Basispreis, der normalerweise über dem aktuellen Preis liegt. Das heißt, man hat einen gewissen Korridor, wo die Aktie noch steigen kann, wenn man sie im Portfolio hat, muss dann aber liefern, wenn der Basispreis erreicht wird und die Option ausgeübt wird. Und damit kann man die Optionsprämie kassieren und hat auch eine begrenzte Gewinnchance eben bis zu der oberen Grenze, bis zu dem Basispreis. Und dann ist der Gewinn halt abgeschnitten, also sozusagen gekappt. Deswegen eignet sich diese Strategie eben vor allem für Seitwärtsmärkte oder ganz leicht steigende Märkte, aber jetzt nicht für stark steigende Märkte, weil man dann nach oben hin Performance abgibt. Jetzt kommen wir zum wichtigsten Thema dieses Webinars, und zwar die Absicherungsmöglichkeiten mit Derivaten. Und zwar gibt es da auch wieder verschiedene Möglichkeiten. Wir haben ja vorher uns die Optionen angeschaut. Und die naheliegendste Version der Absicherungsmöglichkeit ist einfach, ich kaufe mir einen Put. Also ich kaufe mir eine Versicherung, ich zahle Optionsprämie und dann kann ich zu einem vorher festgelegten Preis während der Laufzeit der Option meine Aktie einfach verkaufen, wenn sie gefallen ist beispielsweise. Das ist vom Risiko daher sehr begrenzt. Man hat im Prinzip nur die Optionsprämie gezahlt, also das Geld ist weg, aber man ist dann super abgesichert und hat dann quasi außer der Optionsprämie kein Verlustrisiko mehr. Mit Futures geht das auch. Allerdings, wie wir gesehen haben, das ist symmetrisch. Das heißt, ich muss wirklich als Fondsmanagerin oder als Anleger muss ich einfach eine dezidierte Marktmeinung haben, dass der Markt fällt. Und dann kann ich mein Portfolio absichern, indem ich den Future Short gehe. Das heißt, indem ich den Future verkaufe und dann entwickelt sich der Future gegenläufig zu meinem Portfolio. Also nahezu gegenläufig zum Portfolio, weil ich ein aktives Portfolio habe und in der Regel ein Index-Future Short gehe. Das heißt, man ist nicht zu hundertprozentig abgesichert, aber grob. Das funktioniert auch sehr gut. Allerdings, wenn man da kein Timing betreibt, also nicht sagt, wann man absichert oder nicht absichert, dann hat man quasi eine Performance von nahe Null, weil man hat ja kein Marktexposure mehr. Man hat es ja durch den Future rausgehedged, weil der Future ist symmetrisch. Wenn mein Portfolio fällt, dann steigt der Future entsprechenden Wert. Wenn mein Portfolio aber steigt, dann fällt der Future entsprechenden Wert. Und wenn man sich abgesichert hat, passiert dann im Portfolio gar nichts mehr. Das möchte man ja eigentlich auch nicht haben. Und dann gibt es noch eine dritte Möglichkeit, die haben wir auch schon angesprochen bei den Strategien zur Erzielung von Zusatzerträgen, den Risikopuffer durch Covered Calls. Da hat man durch die eingenommene Optionsprämie als Stillhalter einen gewissen Risikopuffer nach unten, aber muss dann natürlich die Aktie dann auch liefern, wenn die Option ausgeübt wird. Das heißt, klar, man profitiert von einer gewissen Absicherung, aber muss dann eben auch im Zweifelsfall die Aktie liefern und begrenzt den Gewinn auch nach oben. Ja, wie funktioniert das in der Praxis? Das ist tricky. Also gerade bei symmetrischen Risikoprofilen muss man natürlich sagen, man trifft eine Entscheidung, wann man absichert. Und hier sieht man einfach mal beispielhaft die Performance des DAX Performance Index über die letzten 5 Jahre. Auf der rechten Seite sehen Sie die Indexpunkte. Also man sieht, man ist schon nah am Top. Hier kann man einiges auch erkennen. Man kann zum Beispiel erkennen, dass man langfristig schon so einen gewissen Aufwärtstrend hat. Allerdings mit Ausbrüchen nach oben und nach unten. Und man sieht auch, ja, die Schwankungen, also die Volatilität dieses Index, die können schon erheblich sein. Beispielsweise haben wir hier auch im Frühjahr 2020 die sogenannte Corona-Krise drin. Da ist der Markt halt ganz, ganz schnell, ganz, ganz tief abgestürzt. Diese Krisen kommen an den Märkten jetzt nicht so häufig vor, diese ganz krassen Einbrüche. Aber alle paar Jahre muss man schon damit rechnen. Vielen von Ihnen ist bestimmt noch im Jahr 2000, 2001 die Tech-Bubble bekannt, als die geplatzt ist und den Markt nach unten gezogen hat. Dann hatte man 2008 bis Anfang 2009 die Finanzkrise, die den Märkten sehr zugesetzt hat. Also man hat da schon wirklich Buchverluste gehabt von 40% und mehr, je nachdem, wenn investiert war. Und auch beim Corona-Crash waren die Verluste in kurzer Zeit sehr erheblich. Und da wird man natürlich sagen, ja, jetzt wäre ich gern abgesichert gewesen im Nachhinein. Und deswegen sollte man sich bei der Absicherung einfach drei Fragen stellen. Wann brauche ich die Absicherung am nötigsten? Dann, wenn es crasht. Wie erkenne ich, wenn es abwärts geht? Antwort, gute Frage. Und wann löse ich die Absicherung wieder auf? Auch eine gute Frage. Weil man hier sieht, ja, man kann schon Trends am Markt erkennen. Und man sieht dann auch, wenn es nach oben und nach unten gegangen ist, wenn der Crash kam. Aber versuchen Sie mal, das vorab einzuschätzen. Man kann es nicht einschätzen. Also ich zumindest schaffe es nicht einzuschätzen, wo der Markt jetzt in den nächsten Monaten hingeht. Meines Erachtens ist da sehr, sehr viel Zufall mit dem Spiel, Dinge, die man nicht auf der Agenda hat. Bestes Beispiel für Dinge, die man nicht antizipieren konnte, war tatsächlich Corona, weil keiner von uns hätte gedacht, dass eine Pandemie ausbricht, 100 Jahre nach der letzten Pandemie. Deswegen konnte man diese Absicherung überhaupt nicht antizipieren und konnte sich da meines Erachtens auch gar nicht hedgen. Und was in der Praxis eben oft passiert, man sieht, dass der Markt fällt, man versucht sich abzusichern und sichert sich eben nicht, zum Beispiel beim Corona-Crash nicht knapp unter diesen 14.000 Punkten ab, sondern man muss erst mal schauen, es fällt, dann fällt es rapide und dann sichert man sich vielleicht irgendwo zwischen 12.000 und 10.000 Punkten ab und ist ab da vielleicht abgesichert. Und dann sieht man, es gibt irgendwann eine Bodenbildung, hier bei, ich sehe es jetzt nicht gut, bei 8,5 oder knapp unter 9.000 Punkten. Und bei diese Bodenbildung zu erwischen, das ist eben auch wirklich schwer in der Praxis. So, man muss erstmal als Anleger sehen, dass es dreht. Dann muss man die Konfidenz haben, dass es nicht nur irgendwie so eine kurze Zwischenerholung ist, sondern dass es wirklich signifikant und stabil wieder aufwärts geht. Und dann die Absicherung aufzulösen, ist halt auch eine sehr, sehr schwere Entscheidung, die man als Anleger treffen muss. Also wenn Sie wirklich überlegen, das selbst auszuprobieren mit den Absicherungen, dann würde ich Ihnen einfach mal raten, schauen Sie sich mal jeden Tag den Markt an und versuchen Sie einfach abzuschätzen, wo geht der Markt hin. Und dann schauen Sie einfach, ob die Prognosen auch eingetroffen sind, weil also meiner Erfahrung nach ist es extrem schwierig, da den richtigen Zeitpunkt zu erwischen. Kommen wir auch schon zum nächsten Thema. Vor- und Nachteile von Absicherungsstrategien. Und ja, hier habe ich die Vor- und Nachteile nochmal zusammengefasst, weil es kann vorteilhaft sein, aber wie wir schon gesehen haben, bei allen Vorteilen haben Absicherungsstrategien auch Nachteile. Die Vorteile bei Absicherungsstrategien sind zum einen, man kann durch Derivateeinsatz tatsächlich das Portfoliorisiko effizient steuern. Das heißt, man kann sich beispielsweise vorab Risikoziele geben. Wenn die überschritten werden, sichert man ab und löst dann erst ab einer bestimmten Schwelle wieder die Absicherung auf. Also ja, man kann hedgen. Das klappt. Gleichzeitig kann man durch diese Absicherung auch einen Schutz vor Marktrisiken in fallenden Märkten haben. Man kann versuchen, das zu timen, durch Futures. Dann muss man natürlich schauen, wann hat man abgesichert? Wie effektiv war der Schutz? Aber ja, man kann dadurch nach unten absichern oder macht es durch Optionen. Dann weiß man ja, man ist geschützt, zahlt aber einen gewissen Preis dafür, auf den wir bei den Nachteilen noch zu sprechen kommen. Man kann auch unerwünschte Positionierung Portfolio absichern. Das heißt beispielsweise bei Währungen. Ich habe einen Anleihenfonds, die Erträge kommen in US-Dollar, aber ich möchte jetzt als Euro-Investor das US-Dollar-Risiko nicht tragen. Weil in der Praxis sind Währungen einfach sehr viel schwankungsanfälliger, als es die stabilen Erträge von der Anleihe, sprich die Zinsen, die regelmäßig gezahlt werden, die schwanken gar nicht. Der Anleihenpreis schwankt bedingt, aber wird zur Endfälligkeit eben auch wieder zurückgezahlt. Aber Währungsrisiken, Das ist halt wirklich so eine Blackbox und die kann man dadurch effizient absichern. Oder man sagt, man möchte einfach keine so großen Schwankungen im Portfolio. Da kann man eben auch durch Derivate Einsatz die Renditen stabilisieren. Nachteile gibt es aber auch jede Menge, wie wir schon gesehen haben. Deswegen ist es ein Thema, das wirklich jeder für sich oder auch das Fondsmanagement für sich abwägen muss, wann und wie abgesichert wird, weil der größte Nachteil ist, die Absicherung schadet der Rendite. Zum einen bei symmetrischen Derivaten wie Futures ist es eben oft bedingt durch das Markttiming. Sprich, wie wir auf der vorherigen Folie gesehen haben, man muss eben abschätzen, wann sichert man ab oder wann sichert man nicht ab und wann löst man die Absicherung wieder auf. Und das ist in der Praxis eben super schwierig, weil sich die Marktbewegungen, insbesondere kurzfristige Marktbewegungen, sehr schwer voraussagen lassen, beziehungsweise teilweise auch gar nicht. Auf der anderen Seite, wenn man jetzt sagt, ja, ich möchte dieses symmetrische Risiko nicht, ich möchte kein Markttiming machen, gibt es Optionen, kann man sich super damit absichern, und wenn man die Optionsprämie zahlt. Die Krux an der ganzen Sache ist nur, wenn der Markt ganz ruhig vor sich hinläuft, keiner einen Crash erwartet, dann sind die Optionen billig. Dann zahlt man weniger für die Optionen. Wenn jetzt aber die Marktteilnehmer eine große Krise erwarten oder der Markt schon unruhig ist oder am Fallen ist, dann werden die Optionen richtig teuer, weil wir erinnern uns, es gibt immer zwei Seiten, Käufer- und Verkäuferseite, die sich einigen müssen. Und natürlich, wenn man schon sieht, dass im Markt was zugange ist, wenn es schon rumort, dann sagt natürlich die Verkäuferseite, ja, dann möchte ich aber auch einen entsprechenden Preis für meine Absicherung. Ist wie bei Versicherungen. Wenn erstmal das Erdbeben war, dann werden in der Region die Versicherungen teurer. Also das ist dann halt auch ein schwieriges Thema mit den hohen Kosten, weil wenn man dauerhaft abgesichert werden sein möchte mit Optionen, dann wird es auch richtig teuer. Das nagt auch richtig an der Rendite. Und dann haben wir auch noch das Thema, dass so eine hundertprozentige Absicherung eigentlich nie hundertprozentig ist. Das heißt, ich habe einen Deutschland-Aktienfonds in der Praxis, ich habe aber aktive Positionierungen, ich habe einige Aktien über- oder untergewichtet, zum Beispiel ich habe VW untergewichtet und Daimler übergewichtet, und möchte mein Portfolio mit einem Future absichern, dann verkaufe ich eben eine DAX-Future. Das ist aber dann nicht 100% deckungsgleich mit meinem Portfolio und das deckt dann nur die Marktrisiken ab. Wenn einzelne Aktien jetzt sich positiv oder negativ entwickeln, zum Beispiel Daimler, die übergewichtet war, fällt stärker und VW steigt durch die Decke, dann bin ich nicht richtig abgesichert durch diesen Future, weil diese einzelnen Aktienbewegungen einfach Auswirkungen haben und die Performance eben nicht deckungsgleich von meinem Portfolio zum Index ist. Und deswegen ist man da nicht 100% gehedged. Ist in der Praxis meistens nicht ganz so relevant, aber es gibt halt Zeiten, in denen einzelne Aktien wirklich Ausreißer nach oben und nach unten haben. Und zum Beispiel im Jahr 2008, für diejenigen, die schon am Markt waren, die haben das mit der VW-Aktie gesehen, die dann plötzlich hochgeschossen ist, über 1000 Punkte und 1000 Euro pro Aktie. Und das war dann halt wirklich eine Anomalie. Und sowas kann halt passieren. Das heißt, ja, man ist nie hundertprozentig gehedged, weil es kann natürlich auch nach unten gehen und diese Anomalien können einem dann auch die Absicherung so ein bisschen zunichte machen. Dann würde ich jetzt zum Ende unseres Webinars, bevor wir zu Ihren Fragen kommen, nochmal kurz die wichtigsten Punkte für Sie zusammenfassen. In der Praxis mindern Absicherungsstrategien die Rendite einer Anlage oft erheblich. Das heißt, es kostet, wenn man gehedged sein will. Sei es durch anfallende Kosten oder durch indirekte Kosten wie das Markttiming, das auch Rendite kosten kann in der Praxis und auch oft kostet. Dennoch können Absicherungen durch Derivate sinnvoll sein. Beispielsweise, wenn man ein risikoscheuer Anleger ist. Das heißt, wenn man zwar investiert sein möchte, aber man möchte für sich einfach die ganz, ganz krassen Marktbewegungen nach unten ausschließen und sagt dann auch, dann bin ich mit weniger Rendite zufrieden. Wenn das das persönliche Risikoprofil ist und man dann nachts einfach ruhiger schlafen kann, dann kann man sich da gerne auch ein Fondsmanagement suchen, das systematisch absichert, wenn man wirklich bereit ist, auch nach oben hin Rendite abzugeben und sich dessen eben auch bewusst ist. Dann kann man zumindest auch als risikoaversere Anleger mit einem niedrigeren Risikoprofil an den Märkten teilhaben, zum Teil. Aber wenn man jetzt wirklich ein sehr langfristiger Investor ist und das Risiko des Aktienmarkts auch tragen kann, dann ist man wirklich als Anleger oder Anlegerin meistens besser beraten, das Portfolio einfach vorab zu diversifizieren. Das heißt, die Risiken zu streuen zwischen Einzeltiteln, zwischen Regionen, Sektoren, vielleicht auch verschiedenen Anlageklassen und sich dann so aufzustellen, dass man sagt, ja, wenn jetzt der große Crash kommt und der nächste wird irgendwann kommen, in der Zukunft, sei es jetzt nächstes Jahr oder erst in 5 Jahren, dass man dann einfach sagt, man hält den Crash durch, bleibt investiert, und nimmt dann sowohl die Bewegung nach unten mit, man nimmt dann aber auch die komplette Erholung mit und langfristig profitiert man dann einfach von seinem Aktienmarktexposure und darf sich halt kurz- und mittelfristig eben nicht beunruhigen lassen. Genau. Damit sind wir auch am Ende angekommen. Und im nächsten Schritt würde ich mich sehr darüber freuen, wenn Sie Fragen zum Thema haben, dann gerne im Nachgang.
Ja, Frau Klaus, erstmal herzlichen Dank für diesen interessanten und ja, tiefen Einblick in die Derivatewelt. Eine sehr gute Vorbereitung auch auf unser nächstes Webinar nächste Woche. Da haben wir wieder Julius Weiß von der HSBC eingeladen. Da sprechen wir auch nochmal weiter konkret über Knockout-Produkte und Hebelpapiere. Also von daher sehr, sehr guter Umriss in Ihrer Präsentation. Vielen herzlichen Dank. Vielleicht können Sie noch ein bisschen näher auf das Thema Kostenrendite eingehen. Was konkret heißt das für mich als Privatanlegerin, wenn ich sage, ich wähle einen Fonds aus, der entsprechend ja, eine Absicherung beinhaltet im Vergleich zu einem Fonds, der dies nicht tut, weil der Fonds beispielsweise langfristig orientiert ist?
Ja, genau. Also Kosten bei dem Fondskauf auf Fondsebene sind meistens ähnlich. Also es ist nicht so, dass Fonds die Absicherung betreiben, tendenziell teurer sind als Fonds, die das nicht betreiben. Beispielsweise bei einem Future hat das Fondsmanagement erstmal überhaupt keine Kosten, bis auf ganz, ganz geringe Trading-Kosten. Und bei Optionen sind die Kosten ja strategiebedingt. Das heißt, die werden nicht als jährlich anfallende Kosten berechnet, sondern das ist wirklich das, was man dann eben aus dem Fondsvolumen zahlt, was dann eben die Rendite direkt schmälert. Und das muss wirklich jeder für sich selbst entscheiden, ob man das Risikoprofil einfach so haben möchte, dass abgesichert wird. Dann muss man einfach sagen, dann gebe ich nach oben hin Wertentwicklung auf oder sagt dann einfach, ich sitze die Marktschwankungen aus.
Ja, vielen Dank. Jetzt gab es die Frage auch, gibt es abgesicherte ETFs?
Bei den passiven fällt mir jetzt kein Beispiel ein für einen abgesicherten ETF, außer auf der Währungsseite. Da gibt es tatsächlich ETFs, die Euro gehedged sind, also wo quasi Währungspositionen abgesichert werden. Aber dass es jetzt einen Fonds gibt, der absichert, ist mir so nicht bekannt. Bei den passiven und auch bei den aktiven bin ich mir nicht sicher. Da gibt es tatsächlich Fonds, ETFs, aktive ETFs, die eine Allokation betreiben. Das heißt, die allokieren zwischen Aktien und Anleihen wie ein Mischfonds, auch basierend auf Markteinschätzung. Wenn man das als Hedging begreift, dass man dann quasi die Aktienquote rauf und runter fährt, ja, dann gibt es diese Produkte. Aber jetzt als Indizes, die dann absichern, ist mir zumindest keiner bekannt. Was nicht heißt, dass es keinen gibt, aber bei den Passiven, ich glaube nicht.
Dann gibt es eine Frage, welchen Vorteil bieten Derivate gegenüber einem Stop-Loss, insbesondere in Bezug auf Steuern? Steuern ist ja immer eine spannende Frage, da genau, aber vielleicht der erste Teil dann, welchen Vorteil bieten Derivate gegenüber einem Stop-Loss?
Das ist eine sehr gute Frage. Leider kann ich zu Steuerthemen keine Auskunft geben. Höchstens, dass man einfach sagt, ja, durch Derivate hat man jetzt auf der Anlegerseite das Produkt immer noch im Bestand. Das heißt, man hat den Fonds noch im Bestand. Wenn ich jetzt als Anleger sage, ich setze mir eine Marke ab, der verkaufe ich, also wirklich auf Anlegerseite, nicht auf Fondsmanagementseite, und verkaufe den Fonds, dann ist es steuerlich gesehen auch ein Verkauf und dann werden auch die Erträge entsprechend besteuert. Das ist das Einzige, wo ich sagen würde, ja, da ist man dann quasi vielleicht in der Fondshülle, die Derivate einsetzt oder wo auf Fondsmanagement-Ebene gekauft und verkauft wird, besser dran als Privatanleger, der die komplette Anlage veräußert.
Ja, klasse. Ganz herzlichen Dank auch von einer Teilnehmerin, die sagt, jetzt habe ich verstanden, was Derivate sind und was dahinter steckt. Und ich würde sagen, das ist das perfekte Schlusswort. Also der Vortrag war wirklich sehr, sehr schön. Vielen Dank. Sehr viele Fakten und viel Hintergrundwissen. Ganz, ganz herzlichen Dank.
Vielen Dank, Frau Lindner. Vielen Dank. Das freut mich und vielen Dank an Sie als Zuschauer und Zuschauerinnen. Es hat mich sehr gefreut, dass Sie heute mit dabei waren.
Klasse. Dann sehen wir uns nächste Woche. Wie gesagt, da geht es weiter mit dem Thema Knockout-Produkte und anderen Hebelpapieren. Und ich freue mich, eine gute Börsenwoche. Ganz herzlichen Dank nochmal an Frau Klaus und bis dahin.